sei herzlich willkommen zum Podcast von Sinkerlottchen. Ich bin Astrid und ich freue mich riesig, dass du bei Folge 24 auch dabei bist. In dieser Episode erzähle ich dir davon, warum mich das Thema Kommunikation so sehr fasziniert und warum ich darüber ganz viel lese, höre und mir beibringen lasse. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und vielleicht auch Inspiration beim Zuhören. Hallo, heute sind wir bei meinem Lieblingsthema Kommunikation, weil ich für mich das Gefühl habe, dass das Thema Kommunikation das ist, was bei den meisten schief läuft. So. Bedeutet im Endeffekt quasi, also wenn man kommuniziert und der andere fasst das aber nicht so auf, wie man das gemeint hat, dann hat das einen Grund. Und das hat mich schon sehr, sehr früh beschäftigt, warum das so ist. Naja, aber wenn du dann halt eben doch kleiner bist und nicht weißt, wie du das benennen sollst, dann ist das schwierig. Ich bin das erstmal da dann in der Ausbildung zur psychologischen Beraterin draufgekommen, beziehungsweise wurde mir da beigebracht. Und zwar ist es so, dass wir verschiedene Arten haben zu kommunizieren. Und wenn man das nicht weiß, andersrum, wenn man es weiß, dann kann man auch ganz schnell sehen, warum Dinge oft falsch verstanden werden. So. Wieder sehr kryptisch am Anfang, aber das klärt sich alles gleich. Ich habe euch ja schon von dem Buch von Gary Chapman Die fünf Sprachen der Liebe erzählt, also dass es laut Chapman fünf Arten gibt, wie wir Liebe empfinden, was auch eine Kommunikation ist, weil wenn ich weiß, was mein Partner, mein Kind, meine Eltern, meine Freunde, mein Umfeld, wenn ich weiß, was deren Sprache der Liebe ist, dann kann ich quasi auch dem Menschen durch das Wissen eben mehr zeigen oder bewusster zeigen, was dieser Mensch mir bedeutet. Was ich super spannend finde, das auch zu betrachten, zu beobachten, zum Beispiel habe ich eine ganz liebe Freundin, die schickt mir gerne Pakete. Und da ist dann selber gemachte, zum Beispiel Marmelade drin oder irgendwelche anderen ganz, ganz tollen Sachen, aber selber gemacht. Das heißt also, ich weiß, sie saß da und hat die ganzen Sachen zubereitet und schickt mir dieses Paket. Und das ist ihre Sprache der Liebe. Das ist ihr Zeichen, du, ich mag dich. Und was mir da manchmal bei ihr ganz besonders leid tut, ist so der Fakt, dass es, ich glaube, ihr das nicht genug würdige. Also meine Sprache der Liebe ist es nicht. Und deswegen ist das dann auch so der Punkt. Natürlich sage ich Bescheid und ich freue mich auch. Ich freue mich richtig drüber, weil die Sachen sind immer lecker. Nur ist es so, dass ich das weiß, dass das ihre Sprache ist. Ich weiß, dass es nicht meine ist. Ich kann trotzdem kommunizieren und sagen, boah, vielen Dank für die Zeit und die Mühe, die du da gemacht hast. Und wir freuen uns ja auch immer, wenn wir dann zum Beispiel Marmelade auf dem Brot haben oder so. Also da ist dann eher meine Sprache der Liebe, also dass jemand was für mich gemacht hat, beziehungsweise für mich ist es halt eben auch Zeit miteinander verbringen. Und so habe ich dann in meinem kleinen, verqueren Kopf eben immer, wenn ich dann quasi die Marmelade auf dem Brötchen habe, quasi bin ich in Gedanken bei der Person und freue mich dann, wenn ich was Leckeres essen kann und habe dann immer wieder ein bisschen Zeit mit ihr, in Anführungszeichen, obwohl sie gar nicht da ist, weil sie mehrere hundert Kilometer entfernt wohnt. Ja, also auch das ist so eine Geschichte. Warum ist da jemand, der schenkt mir dauernd was oder warum lobt mich jemand die ganze Zeit oder also das sind so Sachen, die ich ganz spannend finde zu sehen, einfach weil wenn man dann auch in deren Sprache spricht, die dann eben auch das spüren können, dass man sie sehr gerne mag. Weil wenn ich jetzt sage, so, wir sehen uns vielleicht mal im nächsten Jahr oder so, dann wäre es meine Sprache der Liebe, weil ich weiß, boah, nächstes Jahr haben wir dann, keine Ahnung, eine Woche zusammen oder sowas, da freue ich mich richtig drauf. Das ist aber so gar nicht das, was für die andere Person ist. Ja, man freut sich, wenn man sich sieht und das ist dann auch mal was ganz Besonderes. Nur so dieses da ist dann das Gefühl ein anderes. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gerade, also ich könnte es euch zeigen, aber ihr hört mich ja nur, also insofern ist das gerade ein bisschen schwer. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Und so wie es halt eben diese fünf Sprachen der Liebe gibt, habe ich es letztens auch mitbekommen, dass es das auch quasi für Streiten ist. Also dass man, wenn man einen Konflikt miteinander hat, dass es da auch verschiedene Modelle gibt. Da, das ist aber noch Zukunft, da erzähle ich jetzt noch nichts, weil da weiß ich noch nicht mehr. Aber macht für mich ganz viel Sinn, dass wenn man sich streitet, der eine flippt halt eben komplett aus, also ich. Und der andere hört sich das alles ganz in Ruhe an. Also das so dieses Streiten lernen. Das ist was zum Beispiel Matthias und ich mit der Therapeutin zusammen gemacht haben, das sich auch erst über Jahre jetzt quasi entwickelt hat. Und ja, wir streiten uns auch und je nach Phase auch mal mehr und mal weniger. Und das Streiten zu lernen, sich wirklich dann auch den Raum geben zu können, beziehungsweise auch sagen zu können, du jetzt gerade nicht, es funktioniert nicht. Wir sind völlig beide in der emotionalen Ebene. Natürlich sitzen wir nicht so da und reden so richtig cool, sondern es gibt dann einen Stopp oder es gibt Wörter, das sind dann so quasi Stoppwörter, wo dann der andere ganz genau weiß, okay, jetzt zwei Gänge zurückschalten und dann eben gucken, was wer wie braucht und dementsprechend dann auch agieren. Das ist eine Sache, da haben wir sehr lange dran gearbeitet. Und es passiert auch, dass man das mal wieder vergisst, weil dann eben eine ganze Weile kein Streit war oder keine Diskussion war. Aber das frischt sich ganz schnell auf. Also das ist nicht das Thema. Für uns ist es halt einfach wichtig, dass Konflikte besprochen werden. Und das ist was auch zur Kommunikation gehört. Also sagen zu können, so, hier ist jetzt was passiert und das muss in irgendeiner Form besprochen werden, weil das eben zum Beispiel jetzt nicht mehr passieren darf oder weil das verletzt hat oder. Das ist ganz wichtig für uns. So, in dieser Ausbildung zur psychologischen Beraterin, das war 2014, ist eins der ersten Dinge gewesen, die wir beigebracht bekommen haben, das Vier-Ohren-Prinzip oder auch das Kommunikationsquadrat, so findet man es im Internet. Bei uns ist es das Vier-Ohren-Prinzip von Friedemann von Schulz von Thun. Und dieser Herr Schulz von Thun hat quasi erklärt und erzählt, die Grundpfeiler der Kommunikation. Und diese Grundpfeiler der Kommunikation sind, ich sage das jetzt mal so und ich erkläre dann gleich mehr dazu, das erste ist die Sachebene, also dass man über etwas informiert, auf einer sachlichen Ebene. Dann gibt es die Selbstkundgabe. Das ist meiner Meinung nach, also meinem Gefühl nach, ist das, wie ich etwas sage. Die dritte Ebene ist die Beziehungsebene. Das bedeutet, in welcher Beziehung stehe ich zu meinem Kommunikationspartner. Das schwingt auch mit. Und die vierte Ebene ist die Appellebene. Und die Appellebene, das bedeutet, dass man quasi etwas von dem Gegenüber möchte, dass er etwas tut, dass er also eine Handlungsaufforderung oder etwas nicht tut oder wie auch immer. Also da, das ist die Appellebene. Ich gebe euch jetzt auch dazu noch ein Beispiel. Und da ist es so, die Grundaussage ist, dass Frau und Mann an der Ampel stehen, der Mann fährt, die Frau sitzt daneben. Und dieses Beispiel kennen die meisten, die mit dem Modell schon zu tun haben. Auf jeden Fall stehen die an der Ampel und die Frau sagt, es ist grün. So. Auf der Sachebene sagt die Frau, die Ampel hat auf grün geschaltet. In der Selbstkundgabe ist es so, dass die Frau damit meint, dass es grün ist. Also sie sagt, es ist grün, meint aber damit, ich hab's eilig. Auf der Beziehungsebene kann es dann sein, dass sie sagt mit, es ist grün, meint aber, ich bin aufmerksamer als du. Du hast es nicht gesehen, dass da grün ist. Und das Appellohr oder die Appellebene in dem Fall ist es dann so, dass sie mit, es ist grün, meint, fahr los. So. Und dann ist es so, dass der Mann natürlich auch auf den Ebenen kommuniziert. Es ist in der Regel so, dass man ein, deswegen heißt es bei uns das Ohrprinzip, dass man ein sehr offenes Ohr hat. Also eine Sache davon kriegt der Mann mit. Jetzt kann es aber sein, dass der Mann dann, der sitzt dann da und kriegt gesagt, es ist grün. Und er versteht dann auf der Sachebene, was in dem Fall der beste Fall wäre, die Ampel steht auf grün. So. Und was er dann mit der Information macht, also wahrscheinlich losfahren, aber das ist die Sachebene. Bei der Selbstkundgabe, also dass die Frau zu ihm sagt, das ist grün, dann sagt sie ihm quasi, oder er empfängt das so, dass sie meint, du bist zu langsam. Auf der Beziehungsebene ist es so, dass wenn sie sagt, das ist grün, er verstehen könnte, du kannst kein Auto fahren. So. Und auf dem Appellohr, wenn sie sagt, es ist grün, könnte er verstehen, dass sie damit meint, das nächste Mal fährt sie wieder. Und das ist der Punkt, also alleine an dem, was der Mann verstehen könnte, beziehungsweise was die Frau meinen könnte, ist es einfach schon so, dass da eine ganze Menge schief laufen kann. Und das hat mich damals super geflasht, einfach weil das zu verstehen, dass da so viel hinten dran hängt, wenn die Kommunikation nicht klar läuft. Also da ist es natürlich auch immer so, wie sagt sie das? Da kann man dann von außen betrachtet drauf gucken und sagen, okay, es ist grün, ist es vielleicht, wahrscheinlich, ich habe es eilig, also jetzt mach mal hin. Oder wenn sie sagt, es ist grün, fahr los, mach, fahr zu. Und das ist eine Geschichte, ich glaube, da musste Matthias durch eine andere Schule, weil ich das natürlich am Anfang dann auch sehr beobachtet habe, wie das bei uns läuft. Und mir ist da auch sehr aufgefallen, dass Matthias ein sehr großes, offenes Appellohr hatte. Das heißt also, er hat alles als Aufforderung gesehen, egal was ich gesagt habe. Das sind auch so Sachen wie solche Tricks in Anführungszeichen wie, boah, mein Trinken ist leer. Also wenn man jetzt sagt auf der Sachebene, ja, das Trinken ist leer, bravo, Glückwunsch, hast toll leer gemacht. Bei der Selbstauskunft ist so dieses, aber eigentlich ist es zu wenig, ich brauche noch mehr. Auf der Beziehungsebene, gut, da fällt mir jetzt gerade nicht kein Beispiel zu ein und vielleicht fällt von euch was ein. Und auf dem Appellohr, auf dem Matthias dann quasi gehört hat, war, er ist sofort aufgesprungen und hat mir was zu trinken geholt. Das war am Anfang bei uns sehr schwierig, weil ich jemand war, der das nicht haben konnte, wenn ich was sage und jemand springt sofort. Weil ich für mich der Typ Mensch war größtenteils, also das bin ich immer noch, nur nicht mehr in dieser Extremität, wie es damals war, die alles selber gemacht hat. Immer. Also das hat mir nie jemand was hinterhergetragen. Es hat nie, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist so dieses, ich hab das Gefühl, dass ich immer mich um mich selber gekümmert habe. Und deswegen war für mich das völlig übertrieben, dass er, ohne was zu sagen, sofort ausspringt und eine neue Flasche Wasser holt. Also das war was wir wirklich sehr lernen mussten, beide. Auch bei mir war der Punkt, dass ich hatte so eine Mischung aus dem Appellohr. Also alle, die außen, von außen, ich wollte ja immer gemocht werden. Das ist dann so der Punkt, wenn man gemocht werden will, dann versucht man zwischen den Zeilen zu lesen, beziehungsweise das machen wir Hochsensiblen sowieso, dass wir zwischen den Zeilen lesen und sobald dann einer nur muckt, stehen dann die Hochsensiblen quasi parat und machen. Auch das ist nicht immer und überall bei jedem Hochsensiblen so, das ist einfach, was die Zeit mitbringt, aber da ist es so, dass dieses Appellohr immer ein ganzes Stückchen offen ist. Und bei dem Beziehungsohr ist es auch so, dass die Hochsensiblen da gerne ein offenes Ohr haben, weil sie halt einfach wahrnehmen, was will der andere. Also wahrnehmen, man hat ein Gefühl. So. Also wenn jetzt zum Beispiel bei uns im Wollladen jemand, wenn die zum Stricktreff kamen zum Nachmittag und dann gab es immer eine Runde Kaffee und wenn der Kaffee dann leer war, dann kam dann, oh, mein Kaffee ist leer. So, dann kann man mit der Information, also entweder ist es eine Information, ja Glückwunsch, hast du toll leer gemacht, oder was halt bei mir dann eher passiert ist, ist so dieses, ja, willst du noch einen Kaffee? Ich mach dir noch einen. Also so, das ist eine Geschichte, das könnt ihr vielleicht auch mal bei euch selber beobachten oder in eurem Umfeld, so was passiert, wenn man eine Sache sagt. Und da ist es dann halt für mich auch super spannend gewesen, dass alleine durch die Betonung in dem Beispiel jetzt nochmal mit der Ampel, es ist grün, mit der Betonung so super viel erfahren kann, also über seinen Kommunikationspartner. Und wenn man verstanden hat, wie ich jetzt zum Beispiel, die sagt, mein Trinker ist leer, dass ich dann sage, oh, mein Trinker ist leer, ich gehe mir was Neues holen. Brauchst du auch noch was? Also so ging das dann bei uns. Ich meine, das ist eine Sache, die mir zum Beispiel wahnsinnig aufgezeigt hat, auch als ich dann nach der Ausbildung war es dann irgendwann mal so, dass sich das wieder so eingeschlichen hat, weil in der Ausbildung probiert man natürlich ganz viel zu Hause aus und da war dann auch so, dass wir darüber kommuniziert haben, welches Ohr bei uns ist, wenn einem das bewusst ist, auf welchem Ohr man wirklich gut hört, beziehungsweise welches weit offen ist. Es geht nicht um das Guthören, sondern welches wirklich offen ist. Also bin ich auf der Sachebene, also verstehe ich, dass da jetzt der Kaffee leer war oder dass die Ampel grün ist oder gehe ich hin und lass das persönlich werden, also dass entweder, wie im Beispiel die Frau sagt, du, ich habe es eilig, also in der Ich-Botschaft, er dann natürlich verstehen kann, du bist zu langsam, wenn er auf dem Ohr sehr offen ist, also das ist was ich meine, also diese unterschiedlichen also im Prinzip das, was der Sender gesendet hat, möglichst das ist, was beim Empfänger ankommt. Dadurch, dass das aber wirklich bei jedem Menschen unterschiedlich ist, ist das einfach eine Geschichte. Einfach ist es nicht, sondern wenn man es verstanden hat, also wenn man sich das verinnerlicht hat, dann ist es einfach in der Kommunikation mit dem Gegenüber mehr Tiefe reinzubringen, Missverständnisse vorzubeugen. Ich bin nach der Geschichte mit dem Vier-Ohren-Prinzip auch oft hingegangen, wenn ich dann was gesagt habe und ich merke, das ist bei dem anderen falsch gelandet. Also es war kein Appell oder es war nichts auf der Beziehungsebene, es war wirklich nur eine Information, aber mein Gegenüber hat es falsch aufgenommen und das ist halt eben, das merke ich dann schnell. Das werden viele hochsensibel merken, dass ich dann angefangen habe zu erklären. Also, dass ich dann gesagt habe, du, nee, also ich weiß nicht, ob das jetzt gerade richtig angekommen ist, so und so ist es gemeint. Und das hat für mich dazu geführt, dass ich, wie soll ich das sagen? Also, es kommen nicht viele Leute wirklich klar am Anfang mit mir, weil ich bin ein Mensch, das bin ich so oder so, dass ich sehr direkt bin. Das heißt also, so viel groß um heißen Brei rumreden, das bin ich nicht. Das bin ich meistens wirklich nur am Anfang. Wenn man mich dann länger kennt, dann kann ich dann aber auch mal sagen, so, ich sehe das für mich so und so. Ich würde es aber gerne so und so hinbekommen. Wie können wir das möglich machen? Und dieses Direktsein und dieses nicht große Shishi und ach, weißt du, und ich habe keine Ahnung und vielleicht ist es doch möglich, dass irgendwas in naher Zukunft vom Himmel fällt. So, Nein, also dieses, das ist was, wo Leute dann mit mir nicht klarkommen, dass ich bin höflich meistens. Ich bin bemüht, das positiv, also positiv zu formulieren, dass aber klar wird, da ist jetzt irgendwas, was jetzt erledigt werden muss, zum Beispiel, das auch in einem bestimmten Zeitrahmen. Und deswegen habe ich mir dann angewöhnt, das genauso zu formulieren, also hinzugehen und zu sagen, so sieht's aus, das und das muss fertig sein, das muss bis, wegen mir Freitag, muss es fertig sein. Was können wir tun, dass wir das schaffen? Oder wie kann ich dich unterstützen, dass du das schaffst? Oder ich brauche Unterstützung, damit ich das schaffe. Also so kommuniziere ich mittlerweile. Und das ist was, was mir sehr oft auffällt, auch im Nachhinein, so zum Beispiel auf der Arbeit. Da ist es ganz, ganz krass gewesen für mich, gerade auch in dem Callcenter zum Beispiel, wenn du da mit 80 Leuten auf einem Flur hockst, also auf einem Geschoss, einer Etage sitzt. Ich meine, du hast nicht mit allen 80 Leuten Kontakt, aber du bist halt immer in so einem Umkreis, also du hast immer so zwischen 10 und 20 Leute um dich sitzen. Wenn dann irgendwas war oder so, dann musste man da auch kommunizieren. Und das kann ganz schnell sehr hitzig werden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, und je weiter ich dann quasi in dieser Ausbildung war, war dann für mich auch der Punkt, dass mir das Leben viel einfacher gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich glaube ja. Die Ausbildung zur psychologischen Beraterin hatte ich angefangen, weil ich als mobile Fußpflege unterwegs war und da oft Geschichten erzählt bekommen habe, die ich in der Form so eigentlich gar nicht hören hätte wollen. Und auch da ist es ganz oft so gewesen, wirklich ganz oft, dass die Leute da saßen und ach, deine Fußmassage ist immer so toll. Wenn ich eigentlich schon fertig war, so dieses mir dann quasi durch die Blume, das ist auch was, dieses durch die Blume reden, bin ich gar nicht. Ich verstehe es leider sehr gut, wenn jemand durch die Blume mit mir redet. Ja, und dann ja, habe ich da auch oft dann noch mal ein paar Minuten länger massiert. Also da, das fand ich auch sehr spannend, diese Ausbildung ging 1,5 Jahre, mich selber dabei beobachten zu können, wie ich am Anfang immer alles gemacht habe, obwohl ich hatte in der Regel gar keine Zeit mehr, weil als mobile Fußpflege hier in Dithmarschen, ich habe im ersten Jahr ja, knapp 60.000 Kilometer auf mein Smart gefahren. Also das war schon eine Sache. Tut auch nichts zu sagen. So. Aber so dieses, ich habe eigentlich keine Zeit, aber dem Kunden hat das gerade gefallen und ich will ja auch, dass er sich freut und dass er so für die nächsten 4 Wochen dran denkt, wie toll die Fußmassage war. Wo ich dann heute auch da sitze und denke, also ich glaube, so, keine Ahnung, wenn das eine Stunde anhält oder sowas, das Gefühl, dann ist vielleicht gut, aber so dieses, die Vorstellung, was so alles passiert, weil ich mehr gebe, als eigentlich ausgemacht ist, das hat sich sehr verändert. Ja. Ja. Und insofern, da war mein Appell, oh, am Anfang wirklich sperrangelweit auf. Und nachdem das dann Thema war und ich mich da mit mehr befasst hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich gelernt habe dadurch, mein Appellohr wahrzunehmen. Das heißt also, es sagt irgendeiner was, wie jetzt an dem Tisch, der Kaffee ist alle, dass ich dann für mich da sitze und für mich entscheiden kann, was ist es jetzt gerade. Und durch die Hochsensibilität ist das nochmal spannend, weil es mitschwingt. Also mit dem der Kaffee ist alle, dann kommt es immer drauf an, A, wer sagt das, wie sagt er das. Und manchmal ist es dann auch so, dass dann noch jemand da sitzt und sagt, ja, meiner ist auch alle, kann ich bitte noch einen haben? Oder es passiert da auch, dass dann kam, mach mal noch einen. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann ganz klar für mich sehr schnell sortieren konnte, wie ist es gemeint. Und was ich mir auch angewöhnt habe, und das ist auch eine Riesenhilfe, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mit jemandem 1:1 gegenüber sitze, sondern ich eine Nachricht bekomme oder am Telefon oder am Handy oder in irgendeiner anderen Form, nur nicht persönlich gegenüber. Und ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Also das ist nicht so gemeint, wie es da steht. Oder eigentlich will der mein Gegenüber was anderes. Angewöhnt habe ich mir dann, nachzufragen, das klarzumachen, zu sagen, also wie darf ich es verstehen? Einfach, damit mein Gegenüber auch klarer werden muss, um mir das zu erklären. Manchmal habe ich dann das Gefühl, dass man mich für doof hält. aber es ist dann für mich auch einfacher, das einzuordnen. Und bei diesem Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun ist es einfach auch so, dass ganz klar gesagt wird, dass der Empfänger dafür verantwortlich ist, wie seine Nachricht ankommt. Das heißt also, denn das Problem ist, der Empfänger hat ja auch sein bestimmtes Ohr, auf dem er gut hört oder mehr hört. Das heißt, wenn er mitkriegt, dass das nicht passiert, was er eigentlich wollte, also wenn seine Aussage nicht so ankommt, wie er das wollte, dass er dafür verantwortlich ist, dass das Gegenüber das aber so versteht, wie er es meint. Denn das ist auch was ich da ganz schnell gelernt habe. Es kann keiner hell sehen. Man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Und insofern ist es einfacher, dass wenn ich eine Bitte an jemand anders habe, das ist ja nichts Verwerfliches. Und es ist auch nichts Schlimmes. Ich weiß, es gibt super viele Menschen da draußen, die glauben, dass wenn man eine Bitte an jemand anders hat oder sagt, so, das muss jetzt so laufen, dass das immer falsch aufgefasst wird und dass das eine super Hemmschwelle ist, jemanden anderen zu sagen, so, das musst du jetzt machen, bitte. Da ist so der Punkt, das kann ich super nachvollziehen, kann ich super nachfühlen. Ich hatte früher Schweißausbrüche, wenn ich irgendjemandem was sagen sollte, was er zu tun und zu lassen hat. Aber auch da ist es so, dass es immer darauf ankommt, wie man was sagt. Und natürlich ist es auch so, dass man den einen Kollegen hat, der immer, schön verallgemeinert, der immer schlecht drauf ist und der immer patzig wird, wenn man sagt, das ist jetzt deine Aufgabe, mach mal bitte. Und da ist so der Punkt, deswegen ist das für mich ein riesen Kaninchenbau, Kommunikation, einfach weil auch da ist der Punkt, das hat immer einen Grund, warum jemand schlecht drauf ist oder immer schlecht drauf ist oder und in der Regel ist es ein Grund, der gar nichts mit der ganzen Situation zu tun hat oder wenn er mit der Situation zu tun hat, dann ist man ja involviert, das heißt also in Theorie kann man ja dazu beitragen, dass sich die Situation verändert, was gar nicht die Aufgabe ist, wie gesagt, darum geht es nicht, dass man im Gegenteil, also da ist es wirklich so, jeder für sich sorgen, klar kommunizieren, wenn es geht, wenn es möglich ist, das auch wertschätzend kommunizieren. Das ist das Nächste, die wertschätzende Kommunikation. Da gibt es GFK, also gewaltfreie Kommunikation. Das ist Marshall, der hat das erfunden, weiß ich jetzt nicht, aber der hat das etabliert. Ich nenne es lieber wertschätzende Kommunikation, weil angefangen hatte er seine Studie mit Gefängnisinsassen und hat da dann quasi auch angefangen zu studieren, also zu forschen, wie die miteinander kommunizieren, also auf welcher Ebene da kommuniziert wird. Und das ist auch wirklich super spannend, was man damit erreichen kann, wenn man sich anschaut, wie man kommuniziert. Also die wertschätzende oder gewaltfreie Kommunikation von Marshall, ich verlinke euch das alles. Das wäre im Prinzip die 5 Sprachen der Liebe auch nochmal und auch jetzt noch die GFK, also die, ich nenne es weiterhin, also gewaltfreie Kommunikation. Ich nenne es aber wertschätzende Kommunikation, weil ich denke, dass das ein großer Punkt ist, der in der heutigen Gesellschaft und ganz, ganz speziell in der Gesellschaft des Internets, also der anonymen Interaktion mit Menschen, eine ganz große Rolle spielen sollte. Ich bin, also die gewaltfreie Kommunikation hat vier Grundsätze, verlinke ich euch im Blog, das kann ich jetzt nicht auswendig. Es geht aber im Prinzip darum, in der Ich-Form zu bleiben, beziehungsweise bei sich zu bleiben. Das heißt also, ich sehe die Ampel ist grün. Das sind vier Stufen. Ich verhebel mich jetzt gerade, weil ich das Beispiel durcheinander bringe. Es ist auch egal. Ich verlinke euch das. Ich schreibe euch auch die vier Stufen auf. Das ist eine Geschichte, das muss man nicht ständig jedes Mal so machen. Die GfK ist zum Beispiel für mich ein, oder die wertschätzende Kommunikation ist für mich eine Sache, die ich in Konflikten super gerne anwende, weil wenn man bei sich bleibt, dann kann man nicht in den Teufelskreis reinkommen, dass man den anderen die ganze Zeit angeht und der andere sich natürlich auch die ganze Zeit angegriffen fühlt, sondern wenn ich sage, mich hat das jetzt gerade sehr verletzt, weil so und so, und dieses weil bezieht sich auch auf mich, weil mich das an irgendwas Bestimmtes erinnert oder weil ich für mich finde, dass das nicht so und so gelaufen ist und so weiter und so fort. Also das nimmt so wahnsinnig viel Angriffsfläche raus, wenn man in einer Konfliktsituation in der Ich-Perspektive bleibt. Weil wenn man hingeht und sagt, du hast mich aber angelogen, du hast dies und jenes gemacht, du hast das und das gemacht, das ist immer ein Angriff, immer ein Angriff. Und der andere kommt dann auch natürlich immer sofort in die Verteidigung, weil in dem Sinne er das anders wahrgenommen hat oder es anders kommuniziert worden ist. Und insofern ist da der Punkt, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz mit der wertschätzenden Kommunikation, weil man dem anderen auch Wind aus dem Segel nehmen kann. Also sagen kann, mir geht es mit der Sache einfach nicht gut, weil ich mich nicht wohl dabei fühle oder weil ich mich eingeengt fühle. Oder wenn ich jetzt sage, du klammerst zu sehr, oder ich sage, ich fühle mich eingeengt, ich fühle mich in dem Rahmen nicht wohl. Das macht super viel aus. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt alles so nachvollziehbar ist, was ich da von mir gebe. Ich denke schon. Ich glaube, es ist gar nicht so wirr wie die anderen, wenn ich so spezielle Themen habe. Wichtig für mich ist immer versuchen, für mich zu verstehen, was will ich jetzt gerade erreichen, was möchte ich, dass mein Gegenüber versteht, und wenn ich merke, dass mein Gegenüber das nicht versteht, dann versuche ich es nochmal zu erklären und auch da wertschätzend nochmal zu erklären, also hinzugehen und zu sagen, ich habe das Gefühl, dass das kommt gerade nicht so an, wie ich es meine, dann kann man immer noch nachfragen, magst du mir sagen oder wie kommt es denn an? Oder und dann kann der andere sagen, so, du bist ganz schön patzig, und dann kann ich sagen, oh, das entweder war es so gemeint, dann kann ich das aber genauso kommunizieren, kann sagen, ja, weil mich das gerade völlig überfordert und ich hier keinen anderen Weg sehe irgendwie, kann aber trotzdem dann hingehen und kann dann nochmal Wind aus den Segeln nehmen, also kann dann nochmal sagen, zum Beispiel, es tut mir leid, es sollte nicht patzig sein, ich bin gerade überfordert und ich weiß nicht, wie ich diese Situation gerade handeln soll. Finden wir hier einen Weg zusammen? So. Ich musste am Anfang mal arg aufpassen, so diese Stereotype damals von dem Stuhlkreis, weil manchmal, wenn ich so jetzt gerade Dinge erzähle, dann habe ich das Gefühl, ich komme so in diese Geschichte rein, ist es aber gar nicht. Also dieses sei es jetzt das Ohrenprinzip oder sei es die wertschätzende Kommunikation, das sind alles Sachen, die man auf seinem, also wie man selbst kommuniziert, ummünzen kann. Und das ist auch was wirklich, wirklich für mich funktioniert. Also, ich kann dann nur sagen, give it a try. Ja, ansonsten, ich meine, es will da auch nicht jeder immer gleich alles lernen, aber vielleicht ist dieser Podcast einfach dazu da, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, also dass es die Möglichkeit gibt und dass man verstehen kann, dass man da sitzt und denkt, was hat der jetzt eigentlich gerade? Und dann, vielleicht komme ich dann so von hinten angeschlichen, so, ah, warte mal, ist der vielleicht gerade auf der Appellebene, also will er was haben oder wenn jemand schnippisch ist oder so, dann kann es auch sein, dass der dann quasi verdeckt, in Anführungszeichen, kommuniziert, dass ihm das jetzt hier gerade irgendwie nicht so passt. Was auch immer. Also das ist ja auf die Situation bezogen. Und dann kann man für sich entscheiden, ist das jetzt so? Oder ist es nicht so? Wie ist es für mich? Kann ich was ändern? Möchte ich was ändern? Möchte ich, dass derjenige mir sagt, was los ist? Oder was auch immer. Also das, ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden. Und ja, ich habe letztens ein, weil da dann auch noch die Gefahr aufkommt, Entschuldigung, war jetzt ein sehr schneller Switch in meinem Kopf, zu diesem wertschätzende Kommunikation, auf welchem Ohr hört man mehr? Was da natürlich auch hinzukommt, ist, dass man sich überlegen kann, möchte ich das richtig stellen oder möchte ich das nicht richtig stellen? Möchte ich, dass derjenige das versteht oder denke ich mir, muss er halt mit leben? Also das sind alles Sachen, die ich für mich entschieden habe, dass ich das von Situation zu Situation abhängig mache. Denn auch da war die Gefahr, oder beziehungsweise das ist mir sehr, sehr doll passiert, dass ich in der und nach der Ausbildung ganz viel versucht habe, immer alles richtig zu stellen und auch zu gucken, dass die Leute verstehen, was ich meine und mich 100.000 Mal erklärt. Und da ist ein bisschen doll die Gefahr, dass man sich selber quasi nicht wertschätzt. So. Und jetzt der nächste Sprung. Ich hatte es letzt einen ganz tollen Podcast von Verena König. Verena König redet viel über Trauma. Und da ging der Podcast, den verlinke ich euch auch, der heißt, oder ich weiß den Titel nicht auswendig, aber es geht um toxisches Verständnis. Also wenn man versteht, dass mein Gegenüber gerade ziemlich drunter und drüber ist und deswegen auch so furchtbar reagiert, dann hat man dieses Verständnis. In dem Podcast geht es zwar um ein anderes Verständnis, aber das zielt in die gleiche Richtung. Da ist dann der Punkt zu verstehen, auch wenn ich weiß, es hat einen Grund, warum derjenige gerade so ist, kann ich mir überlegen, will ich daran was ändern? Also möchte ich, dass es ihm jetzt gerade in dieser Situation gut geht oder nicht? Oder nicht? Und auch dieses oder nicht ist völlig legitim. Denn die Nummer 1 Regel ist immer, 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 was ist mit euch? Was ist mit dir? Was tut dir gerade gut oder nicht gut? Was brauchst du selbst? Und erst wenn die Nummer 1 Regel beantwortet ist, kann man entscheiden, okay, zum Beispiel, ich habe gerade genug Kapazität, mir geht es gerade gut, ich habe Möglichkeiten oder ich habe auch Zeit oder ich kann auch mal fragen, so, warum bist du so eigentlich so, warum, ich merke, bei dir ist irgendwas nicht in Ordnung oder bei dir sieht es aus, als wären es dir jetzt gerade zu viel oder und man kann da ein Gespräch anfangen und in der Regel, wenn der andere mitbekommt, dass er quasi gerade Raum bekommt, indem er sich öffnen kann, passiert das auch ganz oft. Also es ist bei mir zumindest so, dass ich dann auch gerne viel erzählt bekomme. Und da ist dann der Punkt, dieses nicht in dieses toxische Verständnis reinzugehen. Das heißt also, über seine eigenen Grenzen hinauszugehen, sondern bei sich selbst zu bleiben, bei sich zu gucken, was brauche ich gerade, was bekomme ich gerade, was kann ich machen, ohne dass es mir in irgendeiner Form schadet, mir Energie zieht oder mich selber traurig macht oder. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Nur, was ich sagen kann, ist, wenn man jemandem anderen die Möglichkeit gibt, mit einem zu kommunizieren, beziehungsweise wenn das Gegenüber es mitbekommt, dass es die Chance hat, jetzt gerade wirklich zu sagen, zu Hause geht es drunter und drüber oder mein Auto ist kaputt oder keine Ahnung, es gibt ja 100.000 Sachen, dass das auch was macht mit dem Gegenüber. Es ist ein Wertschätzen, es ist ein ich sehe dich, ich höre dir zu, ich bin jetzt in diesem Moment gerade da, in dem Rahmen, für den es für sich selbst immer möglich ist. Also das ist wirklich wichtig, denn ich habe es falsch gemacht, ich habe gelernt, das ist was, was natürlich meine Erfahrung ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass da es super viele Menschen gibt, die das nicht so sehen oder nicht so erfahren haben, weil sie sich besser abgrenzen können. Das ist eben die Geschichte mit auf sich selber achten, auf sich selber aufpassen, seine Grenzen wahren und auch abstecken, wenn nötig. Und trotzdem ist es in der Regel meistens möglich, wertschätzend zu bleiben. Also nicht nur blind um sich zu feuern, sondern zu sagen, so, bei mir sieht es jetzt gerade so aus, wie sieht es bei dir aus? Und dann findet man in der Regel immer einen Weg. Ja. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht merkt man das auch so, dass ich das Thema super spannend finde. Ja, ich würde das genauso sagen. Falls euch das interessiert mit der Kommunikation, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schicken. Vielleicht auch selber sagen, so wie das bei euch ist, ob ihr sowas, also das Vier-Ohren-Prinzip zum Beispiel kennt oder die gewaltfreie Kommunikation von Marshall, ob ihr davon schon was gehört habt und wie das bei euch so läuft und funktioniert und ob ihr auch, wie ich, dann versucht habt, alles dem anderen so einfach wie möglich zu machen. Das würde mich super interessieren. Ja. Ich hoffe, es gab vielleicht einen kleinen Aha-Moment, vielleicht auch einen großen, vielleicht auch gar keinen, das ist auch völlig in Ordnung. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit den Informationen und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Und die nächste Folge ist auch schon wieder hier die 5er-Folge, das heißt also Folge 25 ist Matthias wieder dabei. Könnt ihr euch schon mal freuen. Genießt die Sonne, die Hitzewelle soll kommen, lasst euch das gut gehen, passt auf euch auf und bis dann. Tschüss!